Ich begrüße euch alle zum Eröffnungsvortrag der neuen Vortragsreihe des AK Kritische Intervention mit dem Titel Kunst- und Gesellschaftskritik in Zeiten der Kulturindustrie. Die Frage, warum man jetzt eine Vortragsreihe mit so einem Titel macht, auch in dem Zusammenhang sozusagen grundsätzlich der Reihen, die es hier schon gab, auch in den letzten Jahren, ging es ja einmal, falls ich mich erinnert, um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Zuletzt ging es um die kapitalistische Krise und Möglichkeiten oder Notwendigkeiten von Analyse und Kritik kapitalistischer Verhältnisse. Und jetzt geht es um Kunst im Zusammenhang mit Gesellschaftskritik. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so das Erste, was einem da einfällt, die Assoziation von Kunst mit Gesellschaftskritik. Eingangs will ich einen kurzen Text vorstellen, den eben die Leute vom AK Kritische Intervention, den wir geschrieben haben, sozusagen so ein bisschen als unsere eigene Überlegung zu dem Thema, warum wir jetzt eine Reihe machen in der Form und mit den Vortragsthemen. Walter Benjamin hat einmal geschrieben in den berühmten Thesen zur Geschichte, was man an Kulturgütern überblickt, so schrieb Walter Benjamin, dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Frohen ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Heiner Müller hat später sozusagen als Vertreter von einer späteren Generation geschrieben, oder ich glaube in einem Interview hat er das gesagt, am Verschwinden des Menschen arbeiten viele der besten Gehirne und riesige Industrien. Der Konsum ist die Einübung der Massen in diesen Vorgang. Jede Ware eine Waffe, jeder Supermarkt ein Trainingscamp. Das erhält die Notwendigkeit der Kunst als Mittel, Wirklichkeit unmöglich zu machen. Kunst also für Heiner Müller ein Mittel, die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit unmöglich zu machen. Während Theorien auf Erkenntnis zielen und Kriterien von Wahrheit oder Richtigkeit anlegen, gilt Kunst als ein objektiven Maßstäben weitestgehend entzogenes Gebiet. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Was als ästhetisch empfunden wird, kann ja niemandem vorgeschrieben werden, kann nicht festgeschrieben werden. Denn Kunst ist ja nun mal eine ganz persönliche Ansichtssache. Wird sie dann doch in Anspruch genommen, geschieht das in aller Regel nur als Illustration. Ein Eigenwert scheint der Kunst dabei nicht zuzukommen. Wieso, kann man also fragen, muss dann im Rahmen eben einer gesellschaftskritischen Reihe, Vortragsreihe, eben über Kunst und Ästhetik gesprochen werden? Kann Kunst denn etwas über Gesellschaft sagen, was nicht auch die Theorie begrifflich erklärbar machen könnte? Ermöglichen Kunstwerke, sei es Literatur oder bildende Kunst, Musik etc., ermöglichen Kunstwerke potenziell Möglichkeiten der Reflexion der gesellschaftlichen Verhältnisse, ihrer Verwerfungen oder ihrer Widersprüche? Oder kann uns, zumal in Zeiten der alles in Warenform pressenden kapitalistischen Kulturindustrie, nicht einmal mehr die Kunst retten? Trotz aller mantraartigen Wiederholungen der Subjektivität, wenn es um Kunst geht, scheinen sich die Streitereien über die richtigen Interpretationen von Kunstwerken dann doch nicht schlichten zu lassen. Kunst scheint doch, wie auch Theodor W. Adorno betonte, aufgrund seines inneren Formzusammenhangs einen objektiven Gehalt und damit einen Anspruch auf Wahrheit in sich zu tragen. Adorno richtet sich ausdrücklich gegen jene Art der sogenannten engagierten Kunst, die den Sinn ihres Kunstwerks aus der vom Autor intendierten Aussage herleitet, aber trotz dieses progressiven Anspruchs des Künstlers sozusagen, was er machen will mit seinem Kunstwerk, regressiv sein kann und ins Ideologische abgleiten kann. Es geht eben gerade nicht um die lauteste Parole oder das realistischste Abbild, sondern, so könnte man meinen, um die Annäherung an das falsche Allgemeine, durch das der Kunst eigene innere Formprinzip. Sie soll die Gesellschaft nicht einfach nur bebildern, spiegeln oder imitieren. Ihr mimetischer Charakter hat das Potenzial, einen Raum für sinnlich-reflexive Nachvollziehbarkeit zu öffnen. Adorno selbst drückt dies beispielhaft in einem Essay über Kafka aus. Ich zitiere: Kafka, in dessen Werk der Monopolkapitalismus nur entfernt erscheint, kodifiziert am Abhub der verwalteten Welt getreuer und mächtiger, was den Menschen unterm totalen gesellschaftlichen Bann widerfährt, als Romane über korrupte Industrietrusts. Dass Form der Ort des gesellschaftlichen Gehalts sei, ist bei Kafka zu konkretisieren an der Sprache. Kafkas epischer Stil ist in seinem Archaismus Mimesis an die Verdinglichung. Während sein Werk, den Mythos zu transzendieren, sich versagen muss, macht es in ihm den Verblendungszusammenhang der Gesellschaft kenntlich durch das Wie, die Sprache. Soweit Adorno. Das Plädoyer für das Formprinzip der Kunst als Ort sinnlich reflexiver Erfahrung ist zugleich ein Verweis darauf, dass sich in der Form das niederschlägt, woran Kunst stets auch teilhat, nämlich der gesellschaftliche Bann. Sie ist schon aufgrund ihrer Beschaffenheit, dem Feld, aus dem sie sich erzeugt und die Mittel ihrer Produktion schöpft, von der Gesellschaft nicht losgelöst. Immer bleibt sie auf Gesellschaft verwiesen. Adorno zufolge soll gleichzeitig jedoch der Kunst eine Logik entsprechen, die anders funktioniert als die vorherrschende Zweck-Mittel-Rationalität kapitalistischer Tauschbeziehungen. Kant definierte Schönheit einmal als das, was, Zitat, ohne Begriff allgemein gefällt, was keinen äußeren Zweck außer sich hat. Es war gerade die Begriffslosigkeit der Ästhetik, die es zu ermöglichen schien, ohne den Umweg über Worte zu den Sachen selbst kommen zu können. Kunst scheint also potenziell einen Erfahrungsraum öffnen zu können, der auch das schwer Auszudrückende, in der ausformulierten Theorie daher zumeist stumme Leiden, berät werden lassen kann. Und dieses Leiden berät werden lassen, das war ja schon mal Thema, auch in Vorträgen unserer Reihe zur Theorie und Praxis, die man übrigens auch nachhören kann. Während der Begriff hierarchisch ordnet und unter allgemeinen Begriffen Dinge identifiziert, die qualitativ verschieden sind, also identifiziert Dinge unter dem Begriff, die ja doch qualitativ verschieden sind, könne Kunst vielmehr versuchen, das vom Begriff Ausgeschlossene zur Sprache zu bringen, welches von der herrschaftsförmigen und identifizierenden Rationalität nicht eingeholt werden kann. Im Zur-Sprache-Bringen dieses Nicht-Identischen muss also die Wahrheit und damit auch das kritische Potenzial des Kunstwerkes verborgen liegen oder geborgen liegen, könnte man auch sagen. Durch Kunst könnte so auch Leiden artikuliert werden, das zwar von der kapitalistischen Gesellschaft produziert wird, sich aber mit den Begriffen dieser Gesellschaft nicht ausdrücken lässt, weil sich im Denken wie auch in der Sprache bereits die Art der Vergesellschaftung niederschlägt. Ideologie wäre es jedoch, die Kunst als eine alternative Logik zum begrifflichen Denken anzunehmen. Zu oft wurde die Kunst dadurch auch zur Waffe, nämlich zur Waffe der Gegenaufklärung, ob nun im 18. Jahrhundert bei den deutschen Romantikern oder im 19. und 20. Jahrhundert bei den Konservativen, beim deutschen Konservativismus. Steht zwar dort die Kunst das letzte sichere Refugium vor einer vermeintlich dekadenten, entseelten Welt, gleichbedeutend mit dem Rückzug in sich selbst. Weil hier die Kunst als eigentlicher Zugang zur inneren Wahrheit über die Welt quasi vergöttlicht wurde, konnten reales Elend und reale Unterdrückung gleichzeitig unangetastet bleiben. Geschichtlich stand die Kunst allerdings nicht allein im Dienste deutscher Innerlichkeit. Sie war etwa bei Friedrich Schiller durchaus auch dem Gedanken der Freiheit verpflichtet. In seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen spiegeln sich Reflexionen über den Zustand des Menschen, der als entfremdetes und gespaltenes Wesen sich in der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft zurechtfinden muss. Schiller hat in dieser Schrift den Begriff des ästhetischen Spiels geprägt als eine Vermittlung zwischen dem sinnlichen Moment des Menschen, der an Materie und seine Bedürfnisse gebunden ist, und der Ungebundenheit des Verstandes, dem Stofftrieb quasi und dem Formtrieb. Der Spieltrieb sollte den Menschen vor der Herrschaft von jeweils einer Seite schützen und ihn in seiner Ganzheit verwirklichen. Schiller begriff zwar die Zerrissenheit des Menschen, auch im politischen Sinne, ihm stand dem Vernunftstaat, der Notstaat gegenüber, Da begriff zwar die Zerrissenheit des Menschen auch im politischen Sinne, beide Seiten sozusagen repräsentierten jedoch nur eine Seite des Menschen, also im Politischen dann der Vernunftstaat und der Notstaat, sozusagen immer beides zusammengehörig vermittelt. Die Idee einer Einheit des Menschen, seine Ganzheit quasi ideal zu ermöglichen, war das Ziel Schillers. Wenn Adorno nun das emanzipatorische Potenzial der Kunst radikal losgelöst sieht von ihrem ehemals humanitären Gedanken, so ist das auch den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen geschuldet. Wenn es der Mensch zwar im Zuge der Aufklärung geschafft hat, Verhältnisse zu produzieren und auch tagtäglich zu reproduzieren, die ihm längst über den Kopf gewachsen sind und ihn kontrollieren, dann kann sich auch die Kunst dem nicht mehr entziehen. Sie wird, wie alle Sphären der kapitalistischen Gesellschaft, verwertet und verwertbar gemacht. Ist als Kulturindustrie auch ein Teil der Reproduktion kapitalistischer Totalität geworden. In der Kulturindustrie löst sich die Spannung zwischen dem mimetischen Gehalt der Kunst und dem gesellschaftlichen Allgemeinen auf. Kulturindustrie, so schreiben Horkheimer und Adorno, setzt Imitation absolut. Kultur schlägt alles mit Ähnlichkeit. Dem folgt auch, dass Kulturindustrie die Spaltung zwischen leichter und ernster Kunst zwangsläufig einebnet. Beide will Kulturindustrie als Massenkunst zur Einheit zwingen. Die Kurzweiligkeit der leichten Kunst sowie die Notwendigkeit der Kontemplationen der ernsten Kunst sind gleichermaßen völlig unter das Diktat von Warenform und Massenreproduktion geraten. Es stellt sich also letztendlich die Frage, ob von der vielgerühmten Autonomie der Kunst überhaupt gesprochen werden kann. Ob der Kunst noch das kritische Moment und das utopische Potenzial zukommt. Hatte doch zumindest auch die bürgerliche Ästhetik, war sie auch immer nur Schein, oft auch das Versprechen von Glück beinhaltet. Die Vision also eines gesellschaftlichen Zustandes, in dem das Versprechen obsolet werden würde, weil eben dieses Versprechen eingelöst wäre. Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Überlegung sozusagen, dieser Annäherung erstmal an das Thema, haben wir eben jetzt diese Reihe so gestaltet, dass wir versuchen, uns von verschiedenen Blickwinkeln oder Perspektiven auch verschiedenen, also heute würde man das moderne Wissenschaftsbetrieb interdisziplinär vielleicht nennen, aber es heißt eigentlich nur, dass wir sozusagen versuchen, zum einen grundsätzlich theoretisch erstmal diese Frage zu stellen, die Frage nach dem Zusammenhang und dem Spannungsverhältnis eben von Kunst und Gesellschaftskritik, gerade unter den herrschenden Verhältnissen. Gleichzeitig uns verschiedene Bereiche anzugucken, beispielsweise, wo sich Menschen schon mal diese Fragen auch gestellt haben, wo diese Fragen schon mal ganz politisch sozusagen akut geworden sind, wenn man so sagen will. Weil wir sitzen zwar jetzt hier schön in diesem Vortragssaal und hören jetzt heute einen Vortrag beispielsweise über die Filmavantgarde und die Kontroverse über den Film zwischen Walter Benjamin und Theodor W. Adorno. Gleichzeitig ist aber beispielsweise, so könnte man im Sinne auch dieses, im Sinne des eben Gesagten sagen, ist zum Beispiel die berühmte Treppenszene, die genauso wie Panzerkreuzer Potjomkin, sozusagen Potjomkin in Halle, vielen eher als Name eines Cafés bekannt sein wird, als im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Film. Genauso ist diese berühmte Treppenszene, die eigentlich eine revolutionäre, quasi in ihrer Zeit revolutionäres Potenzial hatte, ist heute sozusagen zu einem Teil vom bildungsbürgerlichen Allgemeinwissen vielleicht geworden. Und das dann sozusagen natürlich noch wieder ein Problem, ein Spannungsverhältnis, was sich einem stellt, wenn wir zum Beispiel heute über genau diese Filme und diese Zeit sprechen werden. Wir werden uns zum einen mit bestimmten historischen Momenten, wo diese Frage gestellt wurde und konkret wurde, beschäftigen. Anderes Beispiel ist der Vortrag von Baumeister und Negator im Februar, wo es um die Situationisten geht, die situationistische Internationale und ihr Verständnis von Kunst und Avantgarde. Es wird zum Beispiel in einem Vortrag von Lukas Hohlfeld um Hölderlin gehen und die Frage sozusagen, wie man an Hölderlin und seinem Werk auch gesellschaftliche Entwicklung und gesellschaftliches oder gesellschaftspolitisches Scheitern nachvollziehen kann. Es wird um Kulturindustrie noch unter nochmals aktualisierten Bedingungen gehen, beispielsweise im Vortrag von Detlef Clausen im April, wo es auch darum gehen wird, welche Rolle zum Beispiel die Digitalisierung der Gesellschaft und das Internet spielen, vor dem Hintergrund dieser hier aufgeworfenen Fragen. Es wird in der nächsten Woche bereits Mark Grimm sprechen, sozusagen gleichsam nachgereicht, so eine Art theoretische Einführung nochmal. Es wird ganz konkret gehen um Adornos Theorie von Kulturindustrie und Adornos Ästhetik-Theorie. Und last but not least wird es auch einen Vortrag beispielsweise geben, in dem es um Tanz geht und die Frage der Dialektik des Leibes, beziehungsweise die Frage überhaupt erstmal zu stellen, ob es beispielsweise Tanz und über Körperlichkeit Dinge ausgedrückt werden können, ganz im Sinne dieses Textes, die sich begrifflich, theoretisch nicht fassen lassen, inwiefern das da ein gewisses überschüssiges Moment, überschüssiges Potenzial zum Tragen kommt.